BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir machen weiter im Programm ungebetene Ratschläge für die neue Bundesregierung. Letzte Woche ging es um die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung und in der vorletzten Woche um das neue Digitalministerium. In dieser Woche möchten wir auf die Forschungslandschaft blicken und fragen, wieso es eigentlich so schwierig ist, aus der durchaus starken Forschung, die in Deutschland erfolgt, so wenig unternehmerischen Erfolg zu ziehen. Wir brauchen unbedingt mehr Unternehmertum in Deutschland. Wir brauchen mehr Gründungen. Dies nicht nur wegen des Niedergangs wichtiger Schlüsselindustrien, Stichwort Automobil, aber generell Deindustrialisierung, sondern natürlich auch vor allem aufgrund des technologischen Wandels. Die Stichworte kennen wir alle. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, auf der anderen Seite aber auch Umgang mit dem demografischen Wandel. All dies führt zwangsläufig dazu, dass Deutschland dringend mehr Start-ups braucht, mehr erfolgreiche Gründungen, die nicht nur erfolgreich gegründet werden, sondern auch in Deutschland groß werden und nachhaltig hierzulande Arbeitsplätze schaffen. Das würde die Unternehmenslandschaft verjüngen, uns alle modernisieren und damit einen wichtigen Beitrag leisten, den Wohlstand im Lande zu erhalten. Dass es auch in Deutschland möglich ist, nicht nur gut zu forschen, sondern diese Forschung zu kommerzialisieren, in neue Unternehmen zu überführen, beweist seit über 20 Jahren systematisch das Gründerzentrum an der TU München, die auf private Initiative gegründete Unternehmertum GmbH. Ob und wie dieser Erfolg sich deutschlandweit wiederholen lässt und welche Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden müssen, diskutiere ich heute mit dem Gründer und CEO der Unternehmertum GmbH. Ich fand das in der Vorbereitung ausgesprochen spannend und interessant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Schon gehört, der nächste große Sprung in der KI ist da, KI-Agenten. Und nur die ServiceNow-Plattform bringt sie in ihrem gesamten Unternehmen zum Einsatz. Stellen Sie sich vor, Teams von KI-Agenten arbeiten nahtlos über IT, HR und Kundenservice hinweg zusammen, jederzeit und in jedem Bereich. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern liefert auch schnellere Ergebnisse, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können, die Arbeit, die sie begeistert. Finden Sie unter servicenow.de heraus, wie auch Sie KI-Agenten einsetzen können.
Bevor wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema kommen, muss ich doch noch ein paar Worte verlieren zu anderen Ereignissen in dieser Woche. Wer immer sagt, Wirtschaft sei langweilig, hat wirklich keine Ahnung.
Are you looking for a deal in 9 days? Will you be able to do that, sir?
I'm not looking for a deal. I mean, we've set the deal. It's at 50%. But again, there is no tariff if they build their plant here. Now, if somebody comes in and wants to build a plant here, I can talk to them about a little bit of a delay.
Is there anything the EU can do?
I don't know. We're going to see what happens. But right now, it's going on June 1st. And that's the way it is. No, they haven't treated us properly. They haven't treated our country properly.
The president was getting frustrated with the EU. You know, the problem with EU, I've said several times, they have a collective action problem. There are 27 countries. They all have different needs. The Germans, they are interested in cars, the French in agriculture. So, and then you have Brussels negotiating with them. Now, I am very impressed. I met my German counterpart, who's part of the new German government, the German finance minister. He was very responsive. I think that the new chancellor, Merz, is going to give a opportunity for a U.S.-Germany reset. So I'm very optimistic that perhaps Germany can, you know, help push the EU forward here.
This is a big day. We said on the House floor, it's finally morning in America again. Today, the House has passed generational truly nation-shaping legislation to reduce spending and permanently lower taxes for families and job creators and make government work more efficiently and effectively for all Americans. We look forward to the Senate's timely consideration of this once-in-a-generation legislation. We stand ready to continue our work together to deliver on the one big beautiful bill, as President Trump named it himself. We're going to send that to his desk. We're going to get there by Independence Day on July 4th, and we are going to celebrate a new golden age in America.
Was da verabschiedet wurde, beziehungsweise auf dem Weg ist, endgültig verabschiedet zu werden, hat es durchaus in sich. Es gibt ein parteiübergreifendes Komitee in den USA, welches sich vornimmt, das Budget zu beobachten. Es nennt sich The Committee for Responsible Federal Budget. Und man kann ganz klar sagen, das Budget hat wahrscheinlich mit verantwortungsvoll relativ wenig zu tun. Das Komitee rechnet vor, dass die US-Staatsschulden aufgrund dieser Gesetzesänderungen in den kommenden 10 Jahren um immerhin 3,3 Billionen, also 3.300 Milliarden US-Dollar anwachsen werden. Relativ zum Bruttoinlandsprodukt wird dann die US-Staatsverschuldung von 98% auf über 125% steigen. Das ist erheblich und das dürfte auch ein wesentlicher Grund dafür sein, weshalb die Zinsen in den USA gestiegen sind. Ich habe an dieser Stelle mal vorgerechnet, dass Donald Trump unbedingt tiefe Zinsen haben möchte. Wir haben auch immer darüber gesprochen, dass er mit seiner Zollpolitik die Einnahmen verbessern möchte, dass er aber auf der anderen Seite die Alliierten eigentlich gerne dazu verpflichten möchte, ihn dauerhaft zu günstigen Zinsen zu finanzieren. Und jetzt tritt das Gegenteil ein. Die Kapitalmärkte bekommen kalte Füße.
Bond market investors, their focus has really dramatically shifted over the last 2 weeks from trade wars to deficit wars.
And there's more and more talk about a Liz Truss moment. So that's what happened back in 2022 when the UK Chancellor decided to have a very loose budget and the bond vigilantes reacted badly.
If we had spoken maybe 3 or 4 months ago, and somebody had said, you know, when does the US really need to confront its debt issues? A lot of people would have said, you've got another decade or so. Increasingly, it feels like the bond market has lost patience.
You see long rates rising relative to short rates. You see the currency go down. You see gold go up because there's a movement out of that bond market. Because there's a supply and demand imbalance. And it puts the Federal Reserve and other central banks in a bind.
Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, seit Jahrzehnten kann man schon sagen, ist der Zinssatz für 30-jährige US-Staatsanleihen auf über 5% gestiegen. Und das ist eine große Bewegung. Allein in der vergangenen Woche stieg der Zinssatz auf US-Staatsanleihen um 0,2 Prozentpunkte. Dadurch werden die Staatsschulden immer teurer und umgekehrt wächst das Defizit. Natürlich gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass die US-Regierung ihre Staatsschulden bedienen wird. Ich denke, die Kapitalmärkte befürchten nur, wie werthaltig die Dollar dann noch sein werden, die sie zurückbekommen. Das Programm spricht dafür, dass perspektivisch die US-Notenbank immer mehr einspringen muss, um die Zinsen zu stabilisieren und Staatsanleihen zu kaufen. Schließlich erklärt die Regierung Trump auf der anderen Seite ja auch, liebe Ausländer, bitte bringt euer Geld nicht zu uns, denn, wie er an dieser Stelle auch immer wieder erklärt, das Spiegelbild zu den Geldzuflüssen sind ja auch die Handelsdefizite. Kleinere Handelsdefizite heißt auch übersetzt nichts anderes als weniger Geld aus dem Ausland. Das sind ganz spannende Zeiten und wer jetzt lacht, der freut sich zu früh. Ich habe bereits einen Podcast in Vorbereitung, der sagt, dass trotz dieser Entwicklungen es keineswegs so ist, dass Europa davon profitiert. Im Gegenteil, steigende Zinsen in den USA schlagen perspektivisch auch in Europa durch und es ist ja nicht so, dass der Euro und die Eurozone wirklich stabil sind. Meine innere, an die Situation in Frankreich. Frankreich ist ja ebenfalls ein Schuldensünder par excellence.
CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet. Ob du zu Hause oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Beim Datenzugriff werden deine Verbindungen priorisiert und du umgehst gedrosselte Datenraten. CyberGhost VPN sichert aber nicht nur deine Privatsphäre und Anonymität im Internet. Du kannst so auch auf gesperrte Inhalte zugreifen und online billiger einkaufen. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung hast. Mit einem einzigen CyberGhost-Abonnement sicherst du bis zu 7 Geräte gleichzeitig ab, übrigens auch vor Cyberattacken. All diese Vorteile bietet dir CyberGhost VPN und das mit über 15 Jahren Markterfahrung, 38 Millionen Nutzern weltweit und exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. Wenn du alle diese Vorteile nutzen willst, dann sicher dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/bto und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/bto. Ach ja, was auch noch wichtig ist, der CyberGhost-Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar.
Und damit sind wir ja schon zurück in Europa und in Deutschland. In dieser Woche hat der sogenannte Sachverständigenrat der Bundesregierung erneut sein Gutachten vorgelegt. Die Erkenntnisse sind eigentlich relativ banal. Die Wirtschaft in Deutschland wird auch dieses Jahr nicht wachsen. Das wussten wir bereits. Und auch die Aussichten für die kommenden Jahre sind eher mau. 2026 erwarten die Wirtschaftsweisen ein Wachstum von 1%. Die Inflation, umgekehrt, soll relativ stabil bleiben bei 2 bis 2,5%. Was sind die Gründe? Klar, die Gründe sieht man im Ausland, vor allem natürlich in der Politik von Donald Trump. Aber auch die hausgemachten Probleme werden erwähnt. Wir kennen sie. Überbordende Bürokratie, hohe Steuernabgabenlast und ein zunehmender Fachkräftemangel. Die Wirtschaftsweisen sehen die Finanzpolitik der Bundesregierung durchaus positiv, aber sie mahnen.
Damit die Chancen aus dem Finanzpaket genutzt und seine gesamtwirtschaftliche Wirkung maximiert wird, kommt es aber kritisch auf die Investitionsorientierung und die Zusätzlichkeit der Ausgaben an.
Die bislang getroffenen Vorkehrungen reichen nach unserer Einschätzung nicht aus, um zu verhindern, dass bereits geplante Investitionen aus dem Kernhaushalt einfach verschoben werden und die frei gewordenen Mittel konsumtiv eingesetzt werden. Stichwort Mütterrente, Agrardieselsubventionen, Gasversteuersenkung. Wir schätzen den bestehenden Spielraum für solche Querfinanzierungen auf 50 Milliarden Euro pro Jahr ein. Das entspricht etwa 1,2% des gesamten deutschen Bruttoinlandsproduktes.
Sie sagen, es könnte sein, dass die Politik dazu neigt, die Mittel zweckzuentfremden und statt zu investieren, lieber weiteren Konsum damit zu finanzieren. Eine Sorge, die angesichts des Koalitionsvertrages und den darin angekündigten Wahlgeschenken durchaus begründet ist. Passend dazu kam bereits in dieser Woche die Meldung, dass das Finanzministerium beabsichtigt, die Subventionen der Strompreise künftig aus dem Sondervermögen des Klima- und Transformationsfonds zu bezahlen. Das heißt, statt zu investieren, erfolgt hier eine Subvention der Strompreise auf Pump. Der Sachverständigenrat sagt auch, dass man mindestens 2% vom BIP investieren sollte, aber generell kann man feststellen, er zeigt sich skeptisch, dass die Politik die Mittel richtig verwenden wird. Und dann wird gefordert, Bürokratieabbau, Strukturreform, damit die Gelder richtig investiert werden können. Und man sagt natürlich, das muss vorangebracht werden, egal was kommt, denn nur so ließe sich die Stagnation überwinden und nachhaltiges Wachstum in Deutschland ermöglichen. Das ist für uns alle hier im Podcast nichts Neues. Was ich erstaunlich fand, war, dass die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die bereits in früheren Podcast-Folgen bei mir zu Gast war, ein Minderheitsvotum abgegeben hat. Und zwar nicht eines, sondern zu jedem der drei Kapitel im Gutachten. Und wenn man sich das durchliest, so fragt man sich eigentlich, wieso musste Frau Grimm dazu ein Minderheitsvotum abgeben? Warum war es nicht die gemeinsame Haltung des Sachverständigenrates? Frau Grimm äußert sich viel klarer und deutlicher zur Schuldenpolitik. Und sie sagt, das ist gefährlich. Man sollte eigentlich nicht nur neue Schulden machen, sondern man sollte vor allem die Konsumausgaben und die Versprechen für zukünftige Leistungen entsprechend anpassen. Sie warnt davor, dass sonst die Schuldenquote steigt und wir am Ende ein Land sind ohne Wachstum mit nur noch höheren Schulden. Sie fordert deutlich mehr marktwirtschaftliche Reformen und kritisiert eigentlich ihre Mitsachverständigen, dass diese sich zu sehr darauf verlassen, dass der Staat Wachstum generieren könne.
Die Frage ist, ob immer mehr Kontrolle mit Blick auf den Haushalt, die Verausgabung von Mitteln, mit Blick auf die Umsetzung von Bürokratie zielführend ist oder ob es nicht auch eine Option wäre, dass der Staat sich einfach in weniger Bereichen einmischt und die Unternehmen und die Bürger einfach mal machen lässt und wieder Innovationsstärke auch dadurch zurückkommt, dass wir eben diese Lähmung durch viel Regulierung und unattraktive Rahmenbedingungen zurückfahren.
Sie glaubt, nicht der Staat schafft Wachstum, sondern Privatsektor. Eine Aussage, die ich so auf jeden Fall unterschreiben kann. Frau Grimm warnt auch davor, dass die Politik unter Umständen das eigene Scheitern dann auf externe Faktoren wie die geopolitischen Spannungen, die Zölle und anderes zurückführen wird, statt sich an die eigene Nase zu fassen und dass damit im Prinzip schon die Ausrede vorbereitet wurde, die davon ablenkt, dass das Nichtstun der neuen Regierung die eigentliche Ursache ist. Das Ganze, wie gesagt, fand ich erstaunlich und das zeigt auch schon meiner Meinung nach, wie stark sich die wirtschaftspolitische Debatte in Deutschland verengt hat. Wenn der Sachverständigenrat davor zurückschreckt, der Politik mit aller Deutlichkeit zu sagen, dass nur weniger Staat, mehr Privatwirtschaft und mehr Investitionen uns aus der Stagnation führen kann, dann fragt man sich natürlich, wer sollte es sonst tun? An dieser Stelle also meinen ausdrücklichen Dank an Veronika Grimm für dieses Minderheitsvotum und meine Kritik an den Sachverständigenrat, dass der Sachverständigenrat sich nicht gleich auf diese Position hat einigen können. Wenn wir schon bei dem Thema sind, wie wir Deutschland voranbringen, dann reden wir immer über Bürokratieabbau und anderes. Aber man vergisst, wir haben auch eine andere Seite. Wir haben eine Möglichkeit, wie wir die Wirtschaft modernisieren können, wie wir die Unternehmen verjüngen können, wie wir vor allem die nach wie vor gegebene Stärke in der Forschung, die wir haben, in neue Produkte, neue Unternehmen, neue Industrien übersetzen können. Und das können wir durchaus. Da gibt es Grund zu Optimismus. Wir haben das Schicksal wirklich in der Hand und das wollen wir jetzt besprechen im Haupte des Podcastes.
Schon gehört, der nächste große Sprung in der KI ist da, KI-Agenten. Und nur die ServiceNow-Plattform bringt sie in ihrem gesamten Unternehmen zum Einsatz. Stellen Sie sich vor, Teams von KI-Agenten arbeiten nahtlos über IT, HR und Kundenservice hinweg zusammen, jederzeit und in jedem Bereich. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern liefert auch schnellere Ergebnisse, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können, die Arbeit, die sie begeistert. Finden Sie unter servicenow.de heraus, wie auch Sie KI-Agenten einsetzen können.
Nach Digitalministerium und Rente wollen wir uns heute einem weiteren wichtigen Thema für die neue Bundesregierung zuwenden, der Innovationsfähigkeit des Landes. Zuständig dafür ist die neue Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt im Kabinett von Friedrich Merz. Dorothee Beer von der CSU.
Also Forschen ist ja immer großartig, aber wir brauchen natürlich insgesamt auch Ausgründungen. Ich weiß, dass es da auch immer Kontroversen gibt. Ich weiß, dass es auch viele gibt, die sagen, ah, wir wollen forschen. Und die Frage ist, muss was hinten dabei rauskommen? Es wird nicht immer was hinten dabei rauskommen. Aber es ist auch nicht verboten, dass es dann wirtschaftliche Erfolge geben kann. Und deswegen glaube ich schon, dass der Transfer möglich sein muss, auch noch stärker unterstützt werden kann. Weil das ist doch großartig, wenn man zum Beispiel an einer Universität ist, ein Thema für sich entdeckt hat, vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Durchbruch hat. Und dann geht's in eine Massenanwendung rein. Dann gibt's eben die Möglichkeit, dass am Ende des Tages damit Geld verdient wird. Und das finde ich zum Beispiel überhaupt nichts Verwerfliches, weil das ist für uns ja auch wichtig. Und es hilft uns natürlich, dass wir in bestimmten Bereichen, Produkten weiterhin Weltmarktführer sind, Weltmarktführer bleiben können. Und deswegen schließt das eine meines Erachtens das andere nicht aus.
Ohne Zweifel hat Frau Beer eine große Aufgabe vor sich. Vor einigen Wochen haben wir in Folge 276 mit dem Titel »Es geht noch« über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Forschung berichtet. Hier nochmals die ernüchternde Feststellung der damals zitierten Forscher.
Das sogenannte 3%-Ziel der Lissabon-Strategie, wonach bis 2010 3% des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung ausgegeben werden sollten, um die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu steigern, ist bis heute nicht erreicht. In der EU beliefen sich die Forschung und Entwicklungsausgaben 2021 auf 2,2% des Bruttoinlandsproduktes. In den USA lagen sie bei 3,5% und damit relativ zur Wirtschaftskraft um 50% höher. In absoluten Zahlen übersteigen die FUE-Ausgaben in den USA mit 730 Milliarden Euro um mehr als das Doppelte diejenigen in Europa mit 322 Milliarden Euro. Der Abstand zwischen der EU und den USA hat sich im Zeitverlauf zuletzt sogar vergrößert. Im internationalen Vergleich wird deutlich, wie die europäischen Länder nicht nur gegenüber den USA bei den Innovationsanstrengungen den Anschluss verlieren. Insbesondere China hat in den vergangenen 25 Jahren die Ausgaben für Forschung und Entwicklung kontinuierlich und sichtbar erhöht.
Besonders problematisch aus Sicht der Forscher:
Während sich die Ausgaben der Unternehmen für Forschung und Entwicklung in den vergangenen zwei Jahrzehnten in der EU nahezu verdoppelt haben, haben sie sich in den USA vervierfacht. Der starke Anstieg bei den privatwirtschaftlichen FUE-Ausgaben in den USA ist fast ausschließlich auf Hochtechnologiebereiche, vor allem den Softwarebereich, zurückzuführen. Ähnlich verfolgt auch China offenbar die Strategie, die Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung verstärkt auf Hightech-Branchen zu konzentrieren, anstatt auf Midtech-Branchen. Bei den privatwirtschaftlichen Ausgaben ist China damit im Jahr 2022 in den Hightech-Industrien bereits gleichauf mit Europa. Im Gegensatz dazu hat sich in Europa und in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren in der sektoralen Verteilung der privatwirtschaftlichen FOE-Ausgaben praktisch nichts verändert. Wenn man der Überlegung folgt, dass die persistente Konzentration der EU-Unternehmen auf etablierte Technologie problematisch ist, kann man davon sprechen, dass Europa in einer Art Mid-Tech-Falle steckt.
Das ist zweifellos ein ausgesprochen ernüchternder Befund. Dabei steht es doch um die eigentliche Forschung in Deutschland gar nicht mal so schlecht, wie eine aktuelle Studie zeigt. Elsevier schreibt unter dem Titel Germany as a Science Nation unter anderem Folgendes:
Deutschland hat eine lange und herausragende Tradition als Wissenschaftsnation und setzt weltweit Maßstäbe in Chemie, Physik, Ingenieurwissenschaften und Medizin. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Land führend in diesen Disziplinen und brachte prominente Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Max Planck und Robert Koch hervor. Dieses goldene Zeitalter wurde jedoch durch die NS-Zeit abrupt unterbrochen. Mit dem Aufstieg globaler Mächte wie den USA und China konnte Deutschland seine globale Führungsposition aus der Vorkriegszeit nie wieder erlangen. Dennoch zeugen die 49 Nobelpreise, die seit 1945 an deutsche oder in Deutschland geborene Wissenschaftler verliehen wurden, von der anhaltend hohen Qualität des Forschungssystems und davon, dass das Land weiterhin eine zentrale Rolle in der internationalen Wissenschaftslandschaft spielt.
In der Tat hält Deutschland in der internationalen Forschung nach Auffassung der Wissenschaftler noch gut mit.
In den letzten 10 Jahren haben deutsche Hochschulen ihre Positionen im The Times Higher Education World University Ranking kontinuierlich verbessert, wobei die TUM, die Technische Universität München, die Nase vorn hat. Deutschland ist damit das am höchsten bewertete nicht englischsprachige Land unter den Top 200. Dieser Erfolg unterstreicht die Bandbreite der Exzellenz im deutschen Hochschulsystem und spiegelt ein starkes Engagement für Forschung, Innovation und akademische Qualität in einem breiten Fächerspektrum wider.
In der Tat belegen wir gute Plätze im Universitätsranking. 55 US-amerikanische Universitäten gehören zu den Top 200, 25 aus Großbritannien und dann folgt bereits Deutschland mit 20. Die Top 5 deutschen Universitäten sind nach diesem Ranking die folgenden: auf Platz 26 die TU München, auf Platz 38 die Ludwig-Maximilians-Universität aus München, auf Platz 47 die Universität aus Heidelberg, auf Platz 84 die Humboldt-Universität aus Berlin und auf Platz 89 die Universität Bonn. Doch nicht nur die Universitäten schlagen sich wacker. Hinzu kommt ein starker, nicht-universitärer Forschungssektor.
Der öffentlich finanzierte, außeruniversitäre Sektor in Deutschland ist ein Schlüssel zur allgemeinen Forschungsexzellenz. Jede außeruniversitäre Forschungsorganisation verfügt über ausgeprägte Stärken, die zur allgemeinen Exzellenz der Forschungslandschaft beitragen. Die Helmholtz-Gemeinschaft beispielsweise sticht als größte Organisation im Hinblick auf die wissenschaftliche Leistung hervor, was ihre umfangreichen Ressourcen und ihre Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Forschungsfeldern widerspiegelt. Die Max-Planck-Gesellschaft und ihre 84 Institute hingegen zeichnen sich durch herausragende Forschungsexzellenz aus und produzieren eine beträchtliche Anzahl hochrangiger Veröffentlichungen, wobei ein bemerkenswerter Anteil ihrer Forschung zu den oberen 1% der am häufigsten zitierten gehört. Gleichzeitig werden die 76 Institute der Fraunhofer-Gesellschaft für ihre enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern anerkannt, wie die hohe Zahl an Patentzitaten zeigt, die aus ihrer Arbeit hervorgehen. Dieser Fokus auf Innovation und Technologietransfer unterstreicht die Rolle der Gemeinschaft bei der Überbrückung der Lücke zwischen Grundlagenforschung und praktischer Anwendung.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob dieser ganze Erfolg in der Forschung sich irgendwie auch in der Wirtschaft niederschlägt.
Deutschland ist innerhalb Europas mit Abstand das Land mit der höchsten Anzahl patentierbarer Erfindungen. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie führen bekanntermaßen zu höheren Zitationen. Es bleibt jedoch die Frage, führen diese Kooperationen zu wirtschaftlichen Vorteilen? Vergleicht man Schlüsselparameter wie den Field-Weighted Citation Impact, die Gesamtzahl wissenschaftlicher Arbeiten und die Anzahl der Autoren der 10 weltweit größten wissenschaftlichen Produzenten, so liegt Deutschland im Mittelfeld. Beim Field-Weighted Citation Impact liegt es deutlich hinter den drei englischsprachigen Ländern, insbesondere Großbritannien und Kanada, die die Spitzenplätze belegen, aber vor Frankreich und Japan. Auch bei den Wachstumsraten der Gesamtproduktion oder der Autorenkohorte kommt Deutschland nicht über einen Mittelplatz hinaus.
Deutschland kommt über einen Mittelplatz nicht hinaus. Ich denke, das genügt keineswegs, um den Niedergang in den angestammten Industrien zu kompensieren, geschweige denn, die Grundlagen dafür zu legen, neue Industriezweige im großen Stil aufzubauen. Wir brauchen offensichtlich einen besseren Transfer aus Forschung in die Wirtschaft. Wir brauchen mehr neue Unternehmen. Immer wieder habe ich an dieser Stelle auch über und mit Startups gesprochen. Ich erinnere an mein Gespräch mit Johannes Reck, dem Gründer und CEO des überaus erfolgreichen Berliner Startups Get Your Guide in Folge 200 Deutschland Chancen. Und an mein Gespräch mit Andreas Bergmann von 14Four Pharmaceuticals in Folge 276 Es geht noch. Beide haben gezeigt, dass es geht, wie viele andere, die in Deutschland Startups erfolgreich gegründet haben. In den Gesprächen wurde aber auch deutlich, was es so schwer macht, in Deutschland Unternehmen zu gründen. Etwas systematischer werden die Probleme in einem aktuellen Beitrag im IFO-Schnelldienst beleuchtet. Titel: Startups in Deutschland, aktuelle Entwicklung und wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf. Autoren sind unter anderem Clemens Fuest, der Präsident des IFO-Instituts, und Professor Schönenberger, der Gründer und CEO der Unternehmertum GmbH. Diese Studie, wie übrigens auch die andere bereits zitierte Studie, finden Sie wie immer in den Shownotes verlinkt. Und wie ist nun der Blick von Professor Fuest und Professor Schönenberger auf die Gründungskultur in Deutschland? Kurz gefasst kann man sagen, es gibt Hoffnung, aber auch noch einiges zu tun.
Die Rolle von Startups als Unternehmen, die besonders innovativ sind, gewinnt an Bedeutung, weil Herausforderungen wie die Digitalisierung und das Aufkommen neuer Technologien wie der künstlichen Intelligenz und der demografische Wandel nur mit Offenheit für Innovationen zu bewältigen sind. Hinzu kommt, dass sich Innovationen und Forschung und Entwicklung in Deutschland in den vergangenen Jahren stark auf Mitteltechnologiebereiche konzentrierten, also auf Sektoren, die von moderatem Wachstum und eher inkrementellen Innovationen geprägt sind. Dieser Fokus, der als Mitteltechnologiefalle bezeichnet wird, hat zur Folge, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung nur langsam wachsen und gesamtwirtschaftlich Wachstumspotenziale verloren gehen. Eine Ursache für diese Entwicklung liegt in mangelnder Unternehmensdynamik, vor allem fehlenden neu gegründeten Unternehmen, die neue Sektoren erschließen. Deutschland hat erhebliche Stärken im Bereich der Grundlagenforschung, aber die Transformation dieser Forschung in wirtschaftliche Nutzung und Unternehmensgründungen ist eher schwach ausgeprägt.
Die Transformation der Forschung in wirtschaftliche Nutzung und Unternehmensgründungen ist eher schwach ausgeprägt. Das ist ein Problem, obwohl die Autoren sich darüber freuen, dass es schon besser geworden ist.
Die Aktivitäten und die Erfolge im Bereich der Unternehmensgründungen haben in den letzten 10 Jahren ganz erheblich zugenommen. Zugleich wird allerdings immer wieder darauf hingewiesen, dass erfolgreiche Gründungen eine Tendenz zeigen, aus Deutschland und Europa abzuwandern. Mario Draghi berichtet in seinem Report, dass zwischen 2008 und 2021 fast 30% der Unicorns, die in Europa gegründet wurden, ihren Unternehmenssitz verlagert haben, meistens in die USA. Oft genannte Gründe für diese Verlagerung sind fehlende Skalierungsmöglichkeiten, regulatorische und steuerliche Hindernisse, Bürokratielasten sowie vor allem mangelndes Risikokapital.
Doch was konkret sollte getan werden? Die Autoren nennen die Hindernisse überwinden und abbauen bei der Finanzierung von Unternehmensgründungen. Sie wollen Korrekturen bei komplexen und zeitaufwendigen Anmeldeverfahren. Sie kritisieren hohe Steuerlasten und undurchsichtige steuerliche Regelungen. Und sie kritisieren das rigide Arbeitsrecht, welches die für neu gegründete Unternehmen notwendige Flexibilität bei der Personalpolitik stark einschränkt. Das passt übrigens zur Folge 280 Europas Innovationsproblem. In dieser Folge hatten wir uns angeschaut, wieso in Europa weniger in Gründungen und Startups investiert wird. Eine Hypothese, durchaus plausibel, war folgende. Die Kosten des Scheiterns sind in Europa deutlich höher als in den USA. Dies liegt daran, dass es schwerer ist, Mitarbeiter abzubauen, zu entlassen. Und wenn man sie abbauen kann, ist dies mit höheren Kosten verbunden. In der Folge verschiebt sich das Risiko-Return-Profil zulasten Europas. Man kann im Prinzip im Erwartungswert in Europa strukturell weniger Geld verdienen, wenn man in ein Portfolio von verschiedenen Startups investiert. Einfach deshalb, weil die Kosten eben des Scheiterns deutlich höher sind als in den USA. Hier sollte die Politik unbedingt ansetzen. Doch kommen wir zurück zu Clemens Fuest und Helmut Schönberger. Gemeinsam mit ihren Mitautoren formulieren sie folgende Anforderungen an die Politik.
Um signifikante Veränderungen zu erzielen, ist eine umfassendere und gezielte Agenda zur Förderung von Unternehmensgründungen erforderlich. Es besteht die Möglichkeit, auf der Basis der im Koalitionsvertrag beschriebenen Vorstellungen und Ziele eine solche Agenda zu entwickeln. Sie sollte die folgenden Punkte beinhalten. Entrepreneurship systematisch lehren. Unternehmertum soll als Bildungsziel in Schulen und Hochschulen verankert werden, um Innovationsgeist, Eigenverantwortung und Risikobereitschaft bereits früh zu fördern. Bürokratische Hürden bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Visaprozesse abbauen. Gründungen radikal vereinfachen. Ein digitaler One-Stop-Shop soll alle bürokratischen Prozesse von Gründung über Genehmigungen bis zur Skalierung zentral abbilden. Kapitalzugang verbessern und Reinvestieren ermöglichen. Ein liquider Sekundärmarkt für Start-up-Anteile sowie steuerliche Reformen bei Mitarbeiterbeteiligung, Exit-Reinvestitionen und Fondsstrukturen sollen privates Kapital mobilisieren und zirkulieren lassen. Wachstumsfinanzierung sicherstellen. Besonders in der kapitalintensiven Skalierungsphase fehlt deutschen Startups oft heimisches Kapital. Initiativen wie der Zukunftsfonds und die Win-Initiative müssen ausgebaut und institutionelle Investoren stärker eingebunden werden. Börsengänge attraktiver machen. Durch steuerliche Anreize, erleichterte Prospektgenehmigungen und niedrigere Nennwerte sollen Börsengänge in Deutschland gestärkt werden. Digitale Verwaltung als Staatsziel verankern. Die Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen muss strategisch priorisiert werden.
Deep Tech gezielt fördern. Startups in Schlüsseltechnologien wie KI, Quantencomputing und Kernfusion benötigen spezifische Förderinstrumente. Vergabewesen innovativ gestalten. Die öffentliche Hand soll gezielt Startups einbinden. Ein signifikanter Teil der öffentlichen Aufträge sollte an sie gehen. Europäische Rahmenbedingungen optimieren. Die Bundesregierung soll sich für eine europäische Unternehmensform, die Umsetzung des Digital Market Acts der EU, eine vertiefte Kapitalmarktunion und eine pragmatische Umsetzung der KI-Verordnung ohne Goldplating stark machen.
Es ist nicht so, dass dies unmöglich zu realisierende Forderungen wären. Man könnte sagen, also an die Arbeit, liebe Regierung. Was geschafft werden kann, zeigt die 2002 von der Unternehmerin Susanne Klatten gegründete gemeinnützige Unternehmertum GmbH. Mit jährlich mehr als 100 wachstumsstarken Technologiegründungen und seinem einmaligen Angebot ist damit an der TU München, der TUM, also da kommt die Abkürzung, das führende Zentrum für Gründung und Innovation in Europa entstanden. Davon kann und davon sollte ganz Deutschland lernen. Was wir lernen können, erklärt jetzt Professor Dr. Helmut Schönberger, der Gründer und CEO der Unternehmertum GmbH, im Gespräch. Bevor ich zu einem Gespräch mit Professor Helmut Schönberger komme, noch kurz dieser Hinweis. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen noch mehr auf dem Laufenden zu bleiben, so können Sie sich das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/bto30 und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Helmut Schönberger.
Helmut Schönberger hat in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik studiert und an der Technischen Universität München ein betriebswirtschaftliches Aufbaustudium absolviert. In seiner Diplomarbeit über den Vergleich der Stanford University mit der TUM empfahl er, ein Gründerzentrum in München zu etablieren. Daraus entstand 2002 mithilfe der Unternehmerin Susanne Klatten die Unternehmertum gemeinnützige GmbH, heute Europas größtes Gründer- und Innovationszentrum. Helmut Schönbergers Leidenschaft ist es, vielversprechende Startups zum Erfolg zu führen und Menschen für Innovation und Unternehmertum zu begeistern. Er verfolgt das Ziel, mit den Unterstützungsaktivitäten von TUM Entrepreneurship und Unternehmertum skalierbare Hightech-Startups, Gründer und Wissenschaftler von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Produkt zu unterstützen.
Sehr geehrter Herr Professor Schönberger, ich freue mich ausgesprochen, Sie am Podcast begrüßen zu dürfen.
Mich freut es auch, Herr Stelter.
Professor Schönberger, seit über 20 Jahren gibt es jetzt die Unternehmertum GmbH. Ich habe gelesen, über 55 Unternehmen wurde geholfen, auf die Welt zu kommen, sage ich jetzt mal. Wenn Sie jetzt so blicken auf 20 Jahre, wie steht es denn um das Unternehmertum in Deutschland?
Gut und schlecht. Also es gibt eben Regionen, da ist eine wahnsinnige Dynamik dahinter. Und mein typisch sind natürlich Berlin und München. Und dann gibt es natürlich auch Regionen, wo ein wahnsinniger Nachholbedarf da ist. Viel Potenzial, aber eben dieser unternehmerische Drive noch nicht wirklich gezogen hat.
Ist es jetzt eine Kulturfrage oder ist es eine Frage auch der Universitäten? Weil ich habe immer mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass gerade in Deutschland wir uns schwer tun, quasi aus universitärer Forschung heraus dann ein Unternehmen zu gründen. Also ist es das und sind wir da schlechter als andere oder ist es nur ein Vorurteil oder ist das, weil Sie jetzt gerade sagen, okay, München, Berlin geht, aber sonst nicht. Ich meine, Deutschland ist ja immer schon föderal gewesen und früher gab es ja auch in anderen Regionen Deutschlands Innovationen.
Ja, erstmal ist es ein Kulturthema. Unis spielen eine zentrale Rolle, weil dort halt das Talent ist und auch viele neue Technologien und wir als Deutsche darauf noch nicht fokussiert haben. Also die Hochschulen waren da für Forschung und Lehre. Und dieses ganze Thema der dritten Mission, also Innovation und Ausgründung, hat bis jetzt keine große Rolle gespielt.
Warum ist das Anreizsystem falsch? Haben die Amerikaner ein anderes Anreizsystem mit dem Motto, wir profitieren als Universität auch davon, wenn was gegründet wird, und bei uns ist es nicht so? Oder?
Ja, oder auch Anreizsystem, Kultur und Verständnis und das Thema auszugründen, Werte zu schaffen, also dass aus den Erfindungen in der Universität dann auch reale Produkte werden, die am Markt erfolgreich sind, die weltweit skalieren, ist ja eine riesige Wertschöpfung, die dann auch wieder der Uni hilft, weil es fließt Geld zurück, es steigert die Reputation und hilft der Uni wiederum auch besser in Forschung und Lehre zu sein. Auch die besten Talente dieser Welt anzuziehen. Eine coole Uni, die die Welt verändert, ist doch viel attraktiver als eine, von der man noch nie was gehört hat und die letztendlich nichts bewirkt hat.
Na gut, der TUM ist ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, in den weltweiten Rankings erstmal enthalten. Das ist ja eine der wenigen deutschen Universitäten in Top 100 weltweit. Noch nicht so gut wie die ETH, aber auf jeden Fall schon auf einem guten Wege und auch hochgekommen. Jetzt würde ich die Frage als erstes mal stellen, jetzt gibt es sie seit 2002. Jetzt weiß ich nicht, ab wann man sagen kann, es ist ein Erfolg. Ich würde wahrscheinlich sagen von Anfang an, aber sehen wir mal an, man hat ein paar Jahre mal geguckt, wie es funktioniert. Aber nach über 20 Jahren ist ja unstrittig, dass sie ausgesprochen erfolgreich sind. Dann wäre meine Frage eigentlich, wie viele andere Universitäten wurden schon mal angefragt von anderen Universitäten, dass sie es nachmachen können? Weil ich meine, eigentlich jetzt mittlerweile müssten wir doch x solche ähnlichen Initiativen haben anderswo.
Genau, es gibt also 15 weitere Hochschulstandorte mit sogar noch mehr Universitäten dahinter, die sich jetzt auf den Weg machen über diesen Leuchtturmwettbewerb Startup Factories. Also das sind unter den Finalisten beispielsweise Frankfurt, Dresden, Berlin, Stuttgart, Karlsruhe, Hamburg und so weiter dabei. Also wir haben ja hervorragende Unis in Deutschland. Wichtig ist halt, dass die sich jetzt sehr fokussiert mit der lokalen Wirtschaft zusammen tun, mit den Startups, mit den Investoren und eben wirklich diese regionalen Cluster bauen, die dann auch sehr leistungsfähig Startups produzieren. Und zwar nicht irgendwie so Manufaktur einmal im Jahr, sondern wie bei Unternehmertum. Also wir haben 2 Ausgründungen pro Woche. Und das ist halt dann eine Startup Factory.
Jetzt die eine Frage ist ja, was zu gründen. Die nächste Frage ist, die Gründung erfolgreich zu machen. Also ich verstehe es erstmal so, wenn Sie sagen, alle 2 Wochen ist eine Ausgründung, dann haben Sie alle 2 Wochen, wird bei Ihnen quasi eine Firma gegründet. Vielleicht beschreiben Sie uns nochmal, wie es abläuft. Also ich, Sie waren nicht, wer ist ein Wissenschaftler, ich hätte eine tolle neue Idee, sagt, da könnte man auch das Geschäft draus machen. Ich komme dann einfach vielleicht mit meinem Freund, meinem Kumpel, meinem Studienkollegen, ich bin also eher der Tüftler und komme jetzt mit so einer Idee, sagt, möchte ein Geschäft draus machen. Dann würde ich jetzt mal sagen, naja, die meisten Tüftler haben unter Umständen aber nicht so das Kaufmännische drauf oder wissen nicht, wie man den Markt definiert oder überhaupt Unternehmen ist was anderes. Sind Sie quasi diejenigen, die sagen, okay, wir helfen euch, eine Unternehmung zu bauen, weil wir haben es schon so oft getan.
Genau, so ist es erstellter. Und was Sie jetzt beschreiben, also innerhalb der Uni, dass sich Studierende, Wissenschaftler zusammentun, um Teams zu bilden, um dann an Produktideen, Geschäftsmodellen zu arbeiten, das passiert rund 1000 Mal im Jahr bei uns. 1000 Mal. Und das Tolle ist, dass so eine Uni ein wahnsinnig guter Spielplatz ist, um Dinge auszuprobieren. Es ist auch ein geschützter Raum. Also das heißt, wenn ich beispielsweise meine Masterarbeit über mein Startup schreibe und ich eine gute Note bekomme und aus dem Startup vielleicht doch nichts wird, habe ich trotzdem tollen Lernerfolg gehabt und mache halt dann noch was anderes. Also es passiert nichts Negatives. Aber wenn was rauskommt, also wenn es sich rausstellt, hey, technisch funktioniert das Ganze, oder ich habe schon die ersten 2 Kunden, die sagen, hey, wo ist der Vertrag? Kann ich das Ding kaufen? Dann gründen die Leute erst bei uns aus. Und das ist dann diese Schlagzahl von 2 neuen Firmen pro Woche, die auch erfolgreich sind. Und das zeigt sich auch in der Überlebensrate, die weit über 80% ist.
Also mit meinem Kumpel zusammen habe ich eine Geschäftsidee, dann arbeite ich an der, ich schreibe vielleicht meine Diplomarbeit darüber oder meine Masterarbeit, wie es immer heißt. Und dann, wenn quasi die ersten Markt, sagen wir so, Erfolge sich abzeichnen, erst dann erfolgt die Ausgründung und dann bin ich bei Ihnen. Und dann haben Sie gesagt, 80% Erfolgswahrscheinlichkeit, über welche Zeit? Ich meine, wie lange nach 12 Monaten, wie viel sind von den, nach 12 Monaten von denen noch immer im Spiel?
Weit über 90%. Genau, und bei uns sind sie auch schon während der Unizeit. Die Unternehmertum ist ja das Gründerzentrum der TU München und wir haben rund 10.000 Studierende im Jahr, die wir im Bereich Entrepreneurship und auch Technologie ausbilden. Und viele dieser Ausbildungsthemen und Unterstützungsthemen laufen in diesem geschützten Raum innerhalb der Universität. Was aber gut ist, ist, dass dann nicht die Unterstützung aufhört. Also es ist ja typisch auch, dass eine Hochschule einen Kurs anbietet und dann werden die Leute angefixt für das Thema und wollen dann durchstarten. Und dann müssen viele Hochschulen sagen, oh, jetzt muss ich leider aufhören, ich kann den Entrepreneurship-Kurs machen, aber wir haben halt keinen Incubator oder keinen Venture-Fonds. Und das ist bei Unternehmertum eben alles integriert unter einem Dach. Also wir haben Incubator, wir haben Werkstätten, wir haben eigene Venture-Fonds, in denen dann im Grunde alles unter einem Dach dem Startups sehr schnell geliefert wird. Und es ist auch nicht nur, dass wir da helfen, sondern das ist eine riesige Community an Unternehmen. Sie haben es gesagt, also wir gründen ja so um die 100 Firmen pro Jahr aus. Also das heißt, wir haben tausende von Firmen, die da draußen sind, die schon erfolgreich sind, die viele Erfolge feiern konnten, die aber auch schon viele Fehler selbst gemacht haben und davon gelernt haben. Und deswegen ist das eine riesige Lerncommunity, in dem sich halt das eine Startup von einem anderen Startup was abschaut und so gemeinsam gelernt wird.
Meine Vermutung wäre, gerade wegen der TUM, dass es natürlich bei Ihnen vor allem technologische Startups sind, also forschungsbasierte, weniger Business-Modell-Innovation, sondern wirklich echte Innovation, echte technologische Innovation.
Genau, es ist halt sehr technisch enabled. Also das heißt, es sind auch natürlich viele Softwareunternehmen da, aber die natürlich einen starken technischen Kern haben und damit auch eine Skalierung möglich ist.
So, also ich habe die Idee, ich komme, mache dort meine Masterarbeit, ich gründe aus, ich habe überlebt ein, zwei Jahre, vielleicht noch mehr Jahre, habe meinen ersten Kunden, habe mein erstes Geschäft, bin immer noch Mitglied der Community. Wie geht's dann weiter? Ich meine, kommt dann dieses, ich würde fast sagen, Turboloch, kommt dann dieses Thema, wo plötzlich dann die Finanzierungskraft nicht ausreicht? Weil es wird ja immer wieder diskutiert, dass in Deutschland zwar viele Startups beginnen, aber am Ende werden sie dann doch aufgekauft von Amerikanern oder gehen ins Ausland, weil sie in Deutschland dann eben nicht mehr ausreichend Finanzierung finden. Ist das so ein Schicksal, was Sie auch beobachten, oder sagen Sie, ach nee, eigentlich kann man das lösen?
Was Sie beschreiben, ist in Deutschland ein Problem. Wir haben da schon einen Schritt weiter gemacht. Also unsere Startups bekommen enorm viel Venture-Kapital. Also jeder Risikokapital-Euro, jeder vierte läuft in unsere Startups. Also wir haben einen Marktanteil von über 25%. In absoluten Zahlen sind das rund 2 Milliarden Euro pro Jahr, die in unsere Startups fließen. Und wie das funktioniert ist, dass wir beispielsweise große Demo-Days haben am Ende von unserem Incubator-Programm. Das Programm heißt Expreneurs. Das sind dann irgendwie 50, 60 Firmen. Die pitchen dann vor hunderten Investoren. Und danach sind halt wieder 20, 30 Finanzierungsrunden mehr gemacht worden und wieder, was weiß ich, 100 Millionen in die Startups geflossen. Und am Anfang so ein typisches TUM-Startup der ersten in Pre-Seed-Phase raised vielleicht 1 oder 2 Millionen Euro, um mal weiterzukommen, um die ersten paar Leute anzustellen. Und dann vielleicht 12 Monate, 18 Monate später steht dann halt die nächste Finanzierungsrunde an. Vielleicht 3 Millionen, vielleicht 5 Millionen, vielleicht 10 Millionen. Und so baut sich das Schritt für Schritt auf.
Aber trotzdem haben wir das Thema eben irgendwann, ich meine, es gibt ja auch welche, die nach in die USA gegangen sind. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, es gibt ja dieses eine Startup, was an der Kernfusion forscht. Das weiß ich nicht, ob es aus ihrem Umfeld gekommen ist.
Marvel Fusion, meinen Sie wahrscheinlich.
Aber die sind ja in die USA gegangen, weil sie dort bessere Rahmenbedingungen gefunden haben. Also ist das, ich sag mal so, sind Sie super am Anfang der Kette, also des Übergangs von Uni in die ersten Schritte, aber danach fehlt es noch. Also müsste man quasi so eine, ich weiß nicht, wenn Sie jetzt ein Unternehmerwachstums-GmbH haben, die quasi dann nochmal da das Größenspiel macht, um es in Deutschland zu halten.
Also es ist für Deutschland ein Thema. Die Frau Professor Achleitner und der Professor Braun haben dazu eine Studie gemacht und haben also empirisch festgestellt, dass ungefähr 17% des Unternehmenswertes aus Deutschland rausfließt. Also das ist ein Problem. In unserer Region in München und die TUM ist das viel geringer. Es liegt einfach daran, dass der Standort sehr attraktiv ist, da eine wahnsinnig gute Talentebasis ist, auch im Vergleich zu den USA die Kosten ganz attraktiv sind. So, deswegen bleiben viele unserer Startups auch hier mit ihrem Headquarter, auch mit dem Engineering, aber bauen halt beispielsweise in den USA Vertriebsstrukturen auf, also bauen halt internationale Firmen auf, was ja auch für uns alle gewollt ist. Aber wir müssen halt wettbewerbsfähig auch am Standort bleiben und bei diesen Tech-Unternehmen funktioniert das in München sehr gut.
Ist ja schön, dass es in München gut funktioniert. Vom Mix her, wenn Sie die Gründer anschauen, die Absolventen, ich gehe davon aus, sind auch internationale Absolventen, also sind also auch Studenten, die aus dem Ausland gekommen sind, an die TU, um dort zu studieren, oder sind es überwiegend Deutsche, die dann gründen?
Es ist 40% nicht deutsche Studierende. Und so zeigt sich es auch an der Gründer, bei den Gründern genau das Gleiche. Also knapp die Hälfte sind nicht Deutsche.
Okay. Jetzt haben Sie gesagt, okay, es gibt jetzt halt auch Bemühungen, in anderen Standorten das zu entwickeln. Das wäre ja wünschenswert. Es wäre schön, wenn Bayern und München gut prosperiert. Das können wir beide sofort sagen. Das ist natürlich eine wunderschöne Stadt und wunderschöne Gegend und ein gut gemanagtes Bundesland. Die Frage ist ja trotzdem, Lehren für Deutschland. Ich meine, woran hapert es denn? Ich finde es schon, ja, es ist schön, dass es diesen Prozess gibt. Auf der anderen Seite, nachdem es die 23 Jahre gibt, finde ich, hat ziemlich lange gedauert.
Finde ich auch. Also es ist unfassbar, wie träge da Deutschland ist. Und das ist ja im Grunde eine absolute Win-Win-Situation. Für die Uni ist es gut, für die Stadt ist es gut, für die lokale Wirtschaft ist es gut. Und warum das bei uns ja funktioniert, ist, dass alle zusammenarbeiten. Also du hast die Unternehmerschaft da, in unserem Fall ist es die Susanne Klatten, die seit über 20 Jahren, seit der Gründung unsere Chairwoman ist und das auch als Gesellschafterin massiv unterstützt. Wir haben die Universität, die voll dahinter steht und das auch zu ihrer Strategie gemacht hat. Es gibt die lokale Unternehmerschaft, die Politik dahinter und jeder gewinnt dadurch. Also es ist einfach ein Gewinn für alle. Die Uni wird zu einer der besten Unis, der Standort wird zu einer der innovativsten Standorte und es sprudeln die Steuern. Also es ist eine absolute Win-Win-Situation. Ich bin auch manchmal ein bisschen fassungslos, wie lange alles in Deutschland dauert.
Na gut, aber Sie haben bestimmt jetzt ja auch mit vielen anderen gesprochen. Da können Sie mir auch vielleicht sagen, woran es liegt, dass es so lange dauert bei den anderen Standorten. Da kann man sagen, okay, Frau Klatten ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die das voranpusht. Da würde ich aber sagen, es gibt ja noch mehr als nur Frau Klatten als Unternehmerpersönlichkeiten in Deutschland.
Genau, und das hat jetzt halt stattgefunden, auch über diesen Leuchtturmwettbewerb Startup Factories, dass die Universitäten sich dem Thema öffnen, dass auch die lokale Unternehmerschaft, also wie beispielsweise Michael Otto in Hamburg, der sagt, hey, das ist wichtig, ich möchte mich für meine Stadt engagieren und jetzt die Kräfte eben bündelt mit den lokalen Universitäten und alle zusammenarbeiten, unterstützt auch von der Politik. Und so können wir in Deutschland halt dann auch international absolut wettbewerbsfähig sein. Aber wir müssen einfach zusammenhelfen.
Was mich interessieren würde noch, wenn ich jetzt so Ihr Portfolio anschaue, das haben Sie 20 Jahre lang, machen Sie das. Sieht man denn da eine Veränderung im Technologiemix? Also wenn man weiß, was Sie machen, weiß man dann, was in 5 Jahren die Technologiethemen sind? Erstmal wahrscheinlich ja, weil Sie ja früh dran sind. Die Frage ist halt, gibt es da eine Mixverschiebung und wie passt das zu unseren Kompetenzen? Weil meine laienhafte, ich bin jetzt kein Ingenieur, mein laienhaftes Verständnis wäre, wir sind immer sehr gut, sobald es immer noch mit was zu tun hat, was man anfassen kann. Desto ferner wir weggehen von was Anfassbaren, desto schwieriger tun sich die Deutschen, hätte ich jetzt mal so als Vorurteil rausgehauen.
Also da sind wir besonders gut und da sollten wir noch weiter Gas geben. Also alles,
also bei dem Anfassbaren.
Genau, alles, okay. Was mit Hardware zu tun hat, auch wie wir in einer hohen Qualität produzieren können. Wir sind nach wie vor die drittgrößte Volkswirtschaft dieser Welt. Wir wissen, wie man international Produkte verkauft. Das sind ja alles Stärken, auf denen man aufbauen kann. Gleichzeitig Software sind wir auch nicht so ganz schlecht und haben ja große Firmen. Also es gibt beispielsweise Celonis, das ist eine der wertvollsten Softwareunternehmen Europas, ist aus der TU München ausgegründet worden, Personio und viele mehr. Oder auch wenn Sie eine Flixbus anschauen, ist eine Mobilitätsplattform, die im Grunde ein Internet-Softwareunternehmen ist. Also von daher, das können wir ja auch in Deutschland spielen und sind da durchaus erfolgreich. Aber ich glaube, der große Vorteil, den wir haben, ist halt diese starke Industriebasis. Wir haben wahnsinnig gute Lieferketten, auch an mittelständischen Unternehmen bei uns im Land. Und wenn man beispielsweise jetzt ein Fusionskraftwerk bauen möchte und spezielle Magnete bekommt, dann kann man die halt hier in der Region auch herstellen. Und das ist ein Riesenvorteil. Oder wenn man Raketen baut und ein neues Triebwerk 3D gedruckt braucht, dann gibt es hier Weltmarktführer wie EOS, die Laser-Sintermaschinen herstellen und mit deren Maschinen kann man eben dann so Präzisionsteile wie Raketentriebwerke finden. Und das ist die Stärke und die müssen wir halt wirklich jetzt mal konsequent auch nutzen.
Wobei ich sagen würde, das Fusionskraftwerk hatten wir ja gerade, wird in den USA gebaut. Also insofern ist ja, glaube ich, nicht damit getan, dass wir die Fähigkeiten haben. Wir müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Startups dann auch hier bleiben.
Also es gibt hier zwei gute Fusionsthemen aus München. Das eine ist Marvel Fusion, das ist laserbasiert, und das andere ist ein Plasmareaktor, der nennt sich Proxima Fusion, kommt aus dem Max-Planck-Institut. Das Max-Planck-forscht ja seit Jahrzehnten auf dem Thema, hat auch ein funktionierendes Gerät, das nennt sich Wendelstein 7X. Das ist in Greifswald, das funktioniert, und jetzt gibt es eben ein tolles internationales Team, das in München beheimatet ist, die diesen Wendelstein 7X kommerzialisiert, und die Firma ist Proxima Fusion.
Okay, also das ist gut. Jetzt haben wir ja gerade gesprochen über Herrn Otto in Hamburg. Wahrscheinlich gibt es ein paar andere Standorte, und mein Podcast wird auch durchaus von Unternehmern gehört. Also wenn jetzt jemand sagt, das wollen wir auch gerne machen, dann findet man sie bestimmt, um zu sagen, wie mache ich das denn? Können Sie mir helfen? Aber wir haben auch gleichzeitig ja auch noch eine Bundesebene. Wir haben ja nicht nur das Land und die Stadt, sondern wir haben ja auch den Bund. Und jetzt haben wir ja gerade Bundestagswahlen gehabt, und jetzt schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht mit dem Land. Aber eine wichtige Frage ist doch ganz klar: Wir haben einen Strukturwandel, wir werden nur dann den Wohlstand erhalten können, wenn wir technologisch Spitzenreiter bleiben oder auch, wo wir Boden verloren haben, wieder aufholen. Wenn Sie jetzt die neue Bundesregierung beraten, was Sie wahrscheinlich auch sowieso machen, was sagen Sie denen denn?
Sehr konsequent eben die Kommerzialisierung aus der Forschung vorantreiben. Wir geben ja als Land ungefähr ähnlich viel aus im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt wie die Amerikaner für Forschung. Wenn es dann aber darum geht, wirklich wachstumsstarke Unternehmen auszugründen, dann sind wir um Faktor 5 schlechter.
Mhm. Liegt aber vor allem im privaten Geld auch, nicht?
Genau, das ist eine Katastrophe. Also, dass aus unserer guten Forschung nur ein Fünftel der Wertschöpfung rauskommt. Und deswegen ist meine Empfehlung eben, dann lasst uns auf diesen Kommerzialisierungsteil schauen. Wie können wir denn diesen tollen Bestand an guten Wissenschaftlern und guten Forschungsergebnissen nutzen, damit da wirklich skalierbare Themen rauskommen? Und das heißt halt, einerseits diese Startup-Factories zu gestalten. Dann hätten wir 10 weitere starke Standorte um deutsche Universitäten herum, in dem ein klarer Prozess, ein klarer Kümmerer da ist, um dann die Menschen, also diese Wissenschaftlerinnen, die Studierenden eben auf ihren Weg zur Gründung zu begleiten. Da muss nicht jeder den gleichen Fehler machen, sondern einfach miteinander voneinander lernen und das Ganze halt viel effizienter und viel schneller machen. Das ist das eine. Und das zweite ist dann mit der lokalen Unternehmerschaft, mit den lokalen Wertschöpfungsketten das Ganze zu verheiraten. Jeder sagt, der Schatz von Deutschland ist der Mittelstand. So ist es ja auch. Nur wenn der Mittelstand nicht mit der nächsten Generation zusammenarbeitet, dann nützt uns das alles nichts. Also das heißt, dass die lokale Unternehmerschaft und den mittelständischen Unternehmen halt ganz eng auch in dieses Startup-Ökosystem eingebunden werden sollte, dort interagiert werden sollte, gemeinsame Projekte vorangetrieben werden, investiert werden sollte, Kundenbeziehungen aufgebaut werden sollten, Lieferantenbeziehungen aufgebaut werden sollten und so halt wirklich diese Wertschöpfungsketten zu stärken. Und das dritte große Thema, das haben Sie ja vorhin schon angesprochen, ist das Thema Wachstumskapital. Wir brauchen halt, um wirklich Weltmarktführer zu bauen, braucht es halt normalerweise 100 Millionen Euro oder 500 Millionen oder in manchen Fällen auch 1 Milliarde Euro, also wenn man Fusionskraftwerke beispielsweise bauen möchte. So, und da fehlt es momentan eben am Kapitalmarkt in Deutschland, Europa, und der muss gestärkt werden, damit eben diese Finanzierungsquellen auch für die sogenannten Scale-Ups, also die Wachstumsunternehmen aus Deutschland und Europa stattfindet.
Ja, da habe ich vor ein paar Wochen einen Podcast zu gemacht, da ging es um das Thema auch, warum wird so wenig Geld bereitgestellt, weil wir haben ja genug Ersparnis, es ist ja nicht so, dass wir nicht Ersparnis hätten. Und da wurde eben die These aufgestellt, dass es eben auch mit Risiken zu tun hat. Das hat dem Motto, die Kosten des Scheiterns wären zu hoch in Deutschland und Europa. Also es wäre zumindest eine relativ interessante Argumentation. Wenn ich Kapitalgeber bin, weiß ich, ich investiere in 5 Dinge oder 10 Dinge und bin froh, wenn 1 oder 2 davon funktionieren. Und wenn die anderen natürlich dann so viele Kosten haben, die schief gehen, dann ist es ein Aspekt. Also ich glaube, da kann man in der Tat, bin ich bei Ihnen, müssen wir was tun. Ich glaube, es ist nicht damit getan, dass der Staat einfach jetzt sagt, wir genehmigen der Allianz, dass er 3% ihrer Assets investieren darf oder was weiß ich. Natürlich wäre es auch nicht schlecht, aber ich glaube, damit ist es nicht getan.
Genau, Herr Stelter, sehe ich genauso. Also unser größtes Risiko ist, die Zukunft zu verpassen. Also eben nicht auf die nächsten Weltmarktführer zu setzen, die nicht im Land zu haben, nicht im Eigentum zu haben. Und das machen andere viel besser, insbesondere die Amerikaner oder die Kanadier. Da gibt es dann irgendwelche Pensionsfonds von den Schullehrerinnen von Toronto, die investieren halt dann in die europäischen Wachstumsunternehmen, haben eine große Wertsteigerung und dadurch sind dann in Kanada die Renten gesichert. Und das sollten wir in Deutschland eben auch machen, dass wir an unsere eigenen Kinder glauben, in die investieren, dass die Wertschöpfung bringen und so kann dann auch die Rente bezahlt werden. Aber wenn wir das nicht machen, also wenn wir eben nicht in die Zukunft investieren, nicht in die neuen Weltmarktführer, wer soll dann diese Rechnungen zahlen?
Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Und vor allem auch an dieses Strukturbruchs, weil einige Dinge können wir gar nicht aufhalten. Auch wenn wir Verbrennerverbote nicht jetzt aufheben, werden wir nicht daran ändern können, dass es technologischen Fortschritt und Umbruch dort gibt, um das als Beispiel zu nennen. Eine Industrie, von der ja auch München sehr gut lebt oder gelebt hat. Wenn wir sobald wir Konsens haben und sagen, okay, ist eigentlich so offensichtlich, etwas zu tun. Wir haben die USA mal erwähnt. Sehen Sie denn eine Rolle von Europa da? Oder sagen Sie, nee, eigentlich lasst uns das lieber mal in Deutschland machen, das ist viel zu abstrakt, die Europäer können nur Geld verteilen. Oder sagen Sie, nein, es gibt auch Themen und Themenbereiche, wo wir sagen, wir müssen eigentlich eine europäische Anstrengung machen, dass wir quasi das, was Sie jetzt deutschlandweit machen, das wird quasi auch in anderen Ländern entsprechend repliziert.
Also wir müssen da die Kräfte bündeln. Also nehmen wir mal das Beispiel Raumfahrt. Gemeinsam eben coole Programme auflegen, wie wir eben neue Space-Startups unterstützen, wie wir da Infrastruktur aufbauen und das dann auch gleichzeitig ein europäisches Spiel. Also ein schönes Beispiel ist ESA Aerospace, das ist ja unser europäisches SpaceX. Die sind aus München gegründet worden, da ist auch der Hauptsitz vom Engineering-Team und von der Produktion. Die großen Teststände, das sind also riesige Anlagen, die sind in Schweden und die Raketen selber werden jetzt aus Norwegen heraus gestartet. Also ein absolut europäisches Projekt und deswegen, wir brauchen Europa, um europäische Marktführer aufzubauen und überall ist tolles Talent und überall gibt es Möglichkeiten und Stärken in Europa und wir müssen die einfach cleverer kombinieren. Das Gleiche gilt auch für Deutschland. Also wenn ich beispielsweise in Hamburg oder in München ein Halbleiter-Startup starte, dann ist es extrem wichtig, mit den Kollegen in Dresden zusammenzuarbeiten und Zugang auch zu den Fabs in Dresden zu haben, um vielleicht da meine Produkte zu produzieren. Also deswegen geht es um Kollaboration auf deutscher Ebene und auf europäischer Ebene.
Ich habe irgendwann mal gelesen, dass ein Grund, warum die USA so stark sind, auch die hohen Rüstungsausgaben sind. Jetzt weiß ich, ob das stimmt. Also, sie haben ja große Privatsektor und Venture Capital und Silicon Valley, alles drum und dran. Aber das Militär spielt ja meines Erachtens eine große Rolle, auch wenn es um Innovation geht. Klammer auf, wahrscheinlich, weil sie weniger kostenbewusst sind und auch eher Geld mal ausgeben für Dinge, die noch relativ teuer sind. Ist das so ein Thema, wo Sie sagen würden, nach dem Motto, ja gut, wenn Europa jetzt mehr Geld ausgibt für Verteidigung, was ja überall im Raum steht, dann könnte man das auch nutzen, nicht nur um die Verteidigungsfähigkeit herzustellen, sondern auch um die Innovationskraft zu stärken und auch vielleicht auch noch mehr neue Unternehmen zu schaffen.
Ja, wie Sie es beschrieben haben. Also prinzipiell der Staat ist ein unglaublich wichtiger Kunde und es ist jetzt enorm wichtig, dass staatliche Stellen eben auch Startups beauftragen. Und aktuell ist die Lage, dass wenn man oft eine Ausschreibung hat, eine staatliche, dann muss das Unternehmen, das sich darauf bewirbt, irgendwie die Geschäftsberichte der letzten 3 oder 5 Jahre einsenden. Da hat natürlich ein Startup ein Problem damit, wenn das Startup jetzt irgendwie erst 2 oder 3 Jahre alt ist. Da müssen einfach die Barrieren gesenkt werden und im Rüstungsbereich, der sich jetzt so schnell weiterentwickelt und wo die jungen Unternehmen so eine entscheidende Rolle spielen, ist das zentral wichtig, um auch eine Leistungsfähigkeit in unserer Verteidigung zu bekommen.
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich mir immer so, eigentlich haben wir gar kein Problem. Wir haben qualifizierte Studenten, wir haben gute Universitäten, herausragende Universitäten, wir haben den Prozess zur Ausgründung, zumindest jetzt in München, aber demnächst auch in anderen Städten. Wir haben eigentlich auch Kapital. Aber trotzdem sitzen wir hier so beide so, ich glaube, Sie sind so recht stolz auf das, was Sie geschaffen haben. Zugleich sind wir gemeinsam wirklich frustriert darüber, dass es nicht besser ist. Ich würde ganz gerne nochmal am Schluss nochmal rausarbeiten. 3 wirklich urgent To-Dos.
Also ich glaube, erstmal, wir müssen alle mehr Gas geben. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, halt Neues zu wagen. So eine Firma aufzubauen, ist echt harte Arbeit. Also das sind halt eher 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten. Es ist ein extremes Leben, aber es macht auch Spaß. Und unsere Gründer, die finden das großartig. Das ist eine tolle Sache. Und wir brauchen mehr Leute, die richtig reinhauen wollen und wirklich Gas geben wollen. Und dann braucht es erstmal gesellschaftlich auch die Breite der Bevölkerung, die das auch wertschätzt. Also wenn es diese Menschen gibt, die sich auf diesen innovativen Weg machen, dass das halt positiv gesehen wird und gewertschätzt wird. Und dann braucht es natürlich auch die Gatekeeper, die dann die Türen öffnen und sagen, okay, ihr bekommt diesen staatlichen Auftrag, ihr dürft in das Labor rein, ihr dürft die Maschine nutzen, ihr bekommt ein Investment und so baust du ein Ökosystem aus. Und positiv ausgedrückt, das Tolle ist, wir in Deutschland haben wir ja alles, um sofort loszulegen. Wir haben die richtigen Leute, wir haben die Infrastruktur, wir haben das Geld, aber wir müssen halt loslegen. Und wenn wir da nicht den Weg gehen und die Leute nicht in die Puschen kommen, dann wird nichts geschehen.
Aber Sie haben gerade das gesellschaftliche Klima angesprochen und da würde ich schon nochmal nachhaken wollen. Haben wir das gesellschaftliche Klima eigentlich noch, was zu positiv dazu ist? Ich meine, ich denke so, die SPD hat immer mal gefordert, Arbeitszeitbeschränkung auch in Startups und die ganzen Themen. Also wenn wir dann die ganze Diskussion haben, ich nehme mal an, wenn ich jetzt erfolgreicher Startup-Unternehmer bin und da jahrelang wirklich harte Stunden gearbeitet habe und dann habe ich ja natürlich logischerweise auch ein Vermögen geschaffen. Und dann kommt man um die Ecke und sagt, du musst jetzt hier Vermögensteuer zahlen, höhere Einkommensteuer, du bist ein Reicher. Ich meine, ist das ein gesellschaftliches Klima oder haben wir nicht da doch einen Nachteil gegenüber den USA, wo einfach ja getting rich auch positiv übersetzt ist?
Genau, und das ist die Frage, welchen Weg gehen wir? Gehen wir halt den Weg, in dem halt wieder auf die Wertschöpfung, auf das Machen, auf das Schaffen gelegt wird, in dem das gewertschätzt wird, in dem das leistungsorientiert ist? Oder sagt die Allgemeinheit, wir wollen das nicht? Und dann wird es richtig gefährlich, weil dann werden diese Menschen, die was bewegen wollen, die werden dann gehen, weil die werden nicht fünfmal gegen die Tür laufen und sich eine Abfuhr holen, während andere Länder sie mit Handkuss nehmen. Und auch bei uns klopfen täglich Investoren aus der ganzen Welt an, Politiker aus der ganzen Welt, Ministerien aus der ganzen Welt und sagen, willst du nicht lieber nach Singapur gehen oder in den Mittleren Osten oder nach USA? Und die Optionen dieser Generation von jungen Unternehmern und Unternehmen ist groß. Also die schauen sich natürlich auch an, wo sie am besten wachsen können, wo sie auch Freude haben. Und deswegen sollten wir als Deutsche einen Ort schaffen, in dem das eben gewünscht ist und möglich ist und so die Wertschöpfung in unserem Land bleibt. Und das ist ja genau dieser positive Weg, den wir gehen können.
Erst dachte ich mir, wem klopfen Sie an? Wahrscheinlich haben Sie auch Angebote bekommen, dass Sie dasselbe lieber in Singapur machen oder in den Arabischen Emiraten. Da sagte ich, Sie bevorzugen den Wendelstein in der Nähe und das schöne Bayern und gehen nicht in das subtropische Klima von Singapur.
Genau, aber daran müssen wir halt alle arbeiten. Und ein ganz praktisches Thema, um eine GmbH zu gründen, das dauert in Deutschland ungefähr 6 Wochen. Im Vergleich, in Estland dauert das Ganze 2 Stunden und ist ungefähr ein Faktor 10 günstiger. Und jetzt kann man natürlich sagen, jetzt die 6 Wochen spielen jetzt auch keine große Rolle, aber es sind halt genau diese Verluste, die Steine im Rucksack, die halt das Leben als Innovator und Gründer hier in Deutschland mühsam machen. Und da müssen wir einfach als Staat besser werden und den Staat schneller machen, digitalisieren, Hürden abbauen, deregulieren, die Bürokratie abbauen, die auch oft überhaupt nichts bringt. Es bringt nichts, 10-mal das gleiche Formular auszufüllen und irgendwie die Steuernummer einzutragen und die Gewerbenummer und so weiter. Das ist alles Verschwendung und da sollte einfach unsere Gesellschaft, unser Staat schauen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich die nächste Unternehmergeneration auf die Wertschöpfung konzentrieren kann und halt nicht mit einem 20 Kilo schweren Rucksack irgendwie aufs Fußballfeld muss. Weil Wir spielen im internationalen Wettbewerb und wenn wir alle hier 20 Kilo Rucksäcke aufhaben, dann wird es sehr mühsam, das Spiel zu gewinnen.
Da haben wir sehr offene Türen an bei den Hörern auch. Das habe ich natürlich doch noch, aber ich frage Sie ja mal, wer könnte es ja denn hinterher rausschneiden? Jetzt haben Sie ja Zugang zur Politik. Ich meine, come on, Sie sind, ich meine, sowas von prominent. Sie haben sowas Prominentes geschaffen da am Standard bei. Ich gehe davon aus, Sie können Herrn Söder direkt das auf dem Handy anrufen und sagen, lieber Herr Söder, das musst du anders machen. Jetzt kann man sagen, okay, Bayern ist nicht Deutschland, aber Sie haben ja den Zugang zur Politik. Also hören die Ihnen nicht zu? Verstehen die es nicht? Oder ist die Situation schon so verfahren, dass sie es eigentlich zwar ändern wollen, aber gar nicht ändern können?
Also es ist im Grundsatz eine große Wertschätzung da. Und egal, ob das jetzt auf Landesebene oder Bundesebene, EU-Ebene, ich glaube, jeder hat das verstanden. Und das ist auch gut so. Nur reicht uns das nicht, dass wir es verstanden haben, sondern wir müssen halt in die Umsetzung kommen. Und das ist enorm wichtig. Ein Beispiel ist jetzt das Halbleiterthema. Das international so eine große Dynamik dahinter. Und was wir als Deutsche machen müssten, ist eigentlich eine Strategie zu bauen, wie wir in diesem Bereich wirklich clever unsere Ressourcen bündeln, was in den Universitäten und Forschungseinrichtungen passiert, welche Mittelständler, welche Großkonzerne wir haben und wie jetzt da wirklich Schritt für Schritt die Kräfte gebündelt werden. Beispielsweise, welche Studiengänge wir brauchen, um die richtigen Leute auszubilden und dann einfach sauber eine Roadmap abarbeiten, um dann halt wieder an die Weltspitze zurückzukehren. So funktioniert das. Und so machen das beispielsweise die Singapurianer und die Amerikaner. Da gibt's das alles und die kochen alle nur mit Wasser. Aber die kochen mit Wasser und die sind halt dann konsequent. Und das müssen wir auch machen. Die Ergebnisse fallen nicht vom Himmel, sondern werden halt über eine längere Zeit erarbeitet. Und da müssen wir zurückkommen.
Jetzt haben Sie 20 Jahre, machen Sie das, immer so über 20 Jahre. Wenn wir 20 Jahre in die Zukunft schauen, wo stehen wir?
Also für München bin ich extrem positiv, weil wir einfach, wie Sie vorhin gesagt haben, wir haben so eine Pipeline aufgebaut und die Erfolge sind in der Pipeline jetzt drinnen. Also die werden halt rausgepumpt und die Produktionsstraße läuft und die wird immer stärker und stärker. Deswegen bin ich auch so positiv und sage, hey, wir können das alle in Deutschland, weil wir es auch in München mit konsequentem Kochen hinbekommen haben. Aber es reicht halt nicht. Also wir werden nicht die ganze Welt und nicht ganz Deutschland beglücken können, sondern wir brauchen halt viele Geschwisterchen, die einen ähnlichen Weg gehen. Und wir haben es einfach mal ausgerechnet. Also wenn jedes Bundesland so eine Institution hätte wie die Unternehmertum mit einem ähnlichen Output, dann wären wir die oder zumindest eine der erfolgreichsten Startup-Nationen dieser Welt. Und da müssen wir halt hinkommen. Und das ist ein Rennen. Und Unternehmertum arbeitet hart und wir wachsen jedes Jahr rund 25%. Das heißt also, alle 3 Jahre verdoppeln wir uns, alle 10 Jahre verzehnfachen wir uns. Und das ist die Geschwindigkeit, wie wir vorangehen und der Wettbewerb vorangeht. Und so müssen die anderen auch laufen oder sogar ein bisschen schneller, weil die ein bisschen hinter uns her sind. Und den Fist braucht man wieder in Deutschland, dann haben wir alles und dann haben wir eine super Zukunft, eine super Gesellschaft. Es hindert uns nichts daran, außer wir selber und deswegen müssen wir es halt packen.
Herr Professor Schönberger, bevor ich jetzt dieses gute Schlusswort, das positiv mit irgendeiner dummen Frage kaputt mache, würde ich an der Stelle einfach sagen, haben Sie vielen herzlichen Dank für diesen Ausblick. Ich hoffe, Sie haben recht. Ich wünsche mir das sehr. Ich hoffe, wir werden erhört und wir geben einfach gesamthaft viel mehr Gas. Und klar, Deregulierung, weniger Regulierung, weniger Bürokratie, da können wir alle von profitieren. Insofern, ich hoffe, Sie werden erhört. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ihnen herzlichen Dank, Herr Stelter.
Schon gehört, der nächste große Sprung in der KI ist da, KI-Agenten. Und nur die ServiceNow-Plattform bringt sie in ihrem gesamten Unternehmen zum Einsatz. Stellen Sie sich vor, Teams von KI-Agenten arbeiten nahtlos über IT, HR und Kundenservice hinweg zusammen, jederzeit und in jedem Bereich. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern liefert auch schnellere Ergebnisse, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können, die Arbeit, die sie begeistert. Finden Sie unter servicenow.de heraus, wie auch Sie KI-Agenten einsetzen können.
VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
VoiceOver ein. Einstellungen.
So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
Bücher, Kontakte, Kalender zum Öffnen doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11.
Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
Aber ja. Lustig zu beobachten, ne? Ja. Vor 5 Minuten hattest du überhaupt keine Zeit mehr. Aber wie so ein Schauspieler, ne? Wenn er sagt, können wir mal was hören? Ja, natürlich. Also ach so. Ich hole jetzt die Gitarre. Ja. Oder wer? Ja, ja, ja. Wieder so ein Polak-Beißen-Jetzt-Moment.
Stimmt.
Ich habe überhaupt keine Zeit. Ey, ich
stimmt,
muss
stimmt.
Sag mal, kannst du uns nicht noch was vorspielen?
Ja, natürlich. Natürlich.
Beisenherz und Polak. Friendly Fire. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.
Mit einer Prime-Mitgliedschaft hörst du diesen Podcast ab sofort werbefrei auf Amazon Music. Folge ihm direkt, um keine Episode zu verpassen.
Halten wir fest, Deutschland verfügt immer noch über gute Unis und Institutionen und kluge Köpfe. Wir sind auch in der Lage, kluge Köpfe aus aller Welt anzuziehen, siehe TU München. Wir sind gut in der Forschung, aber nicht so gut darin, aus dieser Forschung neue Unternehmen zu erschaffen. Dass es aber geht, zeigen die Ausnahmen der erfolgreichen Gründungen. Und dass man diesen Erfolg durchaus beeinflussen kann, managen kann, beweist die Unternehmertum GmbH. Das hat, wie ich finde, Professor Helmut Schönberger eindrucksvoll erklärt. Mir selbst ging es so, ich dachte mir, schade, bei ihm würde ich auch gerne eine Firma gründen. Ich finde, es ist super, dass diese erfolgreiche Initiative jetzt über München hinaus ausgerollt wird. Aber das dürfte nicht zum Erfolg genügen. Wir brauchen grundlegend bessere Rahmenbedingungen. Und deshalb erinnere ich nochmal an die vorhin zitierte Liste. Wir müssen ganz generell in Deutschland Unternehmertum positiver sehen. Wir sollten es lehren an Schulen, aber auch an Universitäten. Und vor allem sollten wir aber generell in der Gesellschaft Unternehmertum höher wertschätzen, als wir das tun. Wir müssen dringend auch hier die bürokratischen Hürden abbauen und wir müssen Gründungen radikal vereinfachen. Die Vision sollte sein, Unternehmensgründung in 24 Stunden. Natürlich müssen wir den Kapitalzugang verbessern und auch das Reinvestieren ermöglichen. Wir brauchen einen liquiden Sekundärmarkt für Startup-Anteile. Wir brauchen steuerliche Reformen, damit auch die Investoren nicht unnötig belastet werden. Vor allem geht es aber auch um Mitarbeiterbeteiligungen und anderes. Wir müssen darüber hinaus sicherstellen, dass die erfolgreichen Startups nicht irgendwann doch auf US-Investoren angewiesen sind, weil es an Kapital in Deutschland und in Europa fehlt. Hier gibt es viel zu tun, aber es hängt meines Erachtens mit den Rahmenbedingungen, mit den Regulierungen, aber eben auch mit den steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zusammen. Hier könnte die Regierung deutlich handeln. Natürlich sollte man auch Börsengänge attraktiver machen und der Staat selber endlich digital werden. Naja, da haben wir ja vor 2 Wochen drüber gesprochen. Das sind nur einige der Faktoren. Ich denke, das Ganze zeigt einfach nur, wir können die Rahmenbedingungen ändern. Das ist jetzt nicht so schwer, aber die Grundlagen sind da. Es gibt nur das Potenzial an Forschung, an klugen Köpfen und an der Bereitschaft, in Deutschland erfolgreich Unternehmen zu gründen. Frau Beer, Sie haben hier die einmalige Chance, wirklich etwas zu tun, was das Land nachhaltig positiv beeinflusst. Packen Sie es an. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt mir an dieser Stelle Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond The Obvious featured bei Handelsblatt.